Okay, Nehemia 9 sind wir. Also letzte Woche haben wir gesehen, Laubhüttenfest war. Gott kommt wieder zu seinem Volk und sagt so, hey Leute, macht daraus eine Party. Eine Woche lang zelten auf dem Dach oder sonst wo, mit der Familie mal zusammen sein, ne? Sich erinnern einfach, was Gott alles getan hat, ne? Und die kommen tagsüber zusammen und hören, die Männer hören das Wort Gottes, ne? Kriegen es ausgelegt von den Priestern so, und kommen dann abends halt zurück zu ihren Familien, sitzen in ihren Hütten da, ne, und lernen ihre Familie. Ne. Sie sollen essen, sie sollen saufen und trinken und jubeln und feiern so, ne, und Gott sagt, hey, das ist mir wichtig, eine Woche lang habt Spaß mal. Ne. Die Priester sagen, hey, oft zu heulen jetzt, ja, wir haben Gott losgelebt und haben Gottes Gedanken, sein Wort verlassen und haben so einiges angebetet, so, und uns vermischt mit so etlichen, so ein, aber hey, das hier ist ein Freudenfest. Diese Woche ist Gott heilig. Ja. Und jetzt ist die Woche zu Ende. Und ich denke mal, so wie nach Weihnachten oder so, ne, wenn du so ein paar Tage hast, wo du nur isst mit Familie, ne, und so, da hast du keinen Bock mehr so wirklich auf Essen, so auf Trinken, auf Feiern, vielleicht sogar auf Familie, so, ne, und aber was da passiert ist in dieser Woche, ist erstaunlich, ne, weil diese Menschen haben ja Gott nicht gekannt, die meisten. Haben keinen Gottesdienst gehabt im Assyrischen Reich. Und haben gottesfern, halt nicht nur gottesfern gelebt, sondern auch gottesfern wurden sie erzogen, ne. So ein Tier haben sie eine Woche lang so eine Masse an Input bekommen, ist wie eine Freizeit, ne. Wo sie das erste Mal wirklich erfahren, wer ist Gott, wie ist Gott, warum sind wir denn so wichtig, was hat's mit dem Land hier auf sich? Ne? Und sie gehen die Mosebücher durch und die sind einfach nur umgehauen von diesem krassen Gott. Ne? So, und da lesen wir jetzt weiter, Kapitel 9. Aber am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israels zusammen unter Fasten. In Sacktuch bekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Und der Same Israels sonderte sich von allen Kindern der Fremde ab, und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Folgendes ist passiert. Die haben von Gott gehört, die haben sich gefreut und so weiter. Und auch mit jedem Tag, der verging, kommen sie am Ende zu einem Punkt, wo sie einfach sehen, ich will nicht mehr so leben, wie ich jetzt gelebt habe. Und wenn du das mal erlebt hast, so dass du berührt wurde vom Geist, in einer Gemeinschaft warst, die toll war, ne, und du kommst zurück und du gibst das deiner Familie weiter, ne, und die ganze Familie blüht auf und Gott ist einfach im Zentrum, im Alltag, im Geschehen. Das ist was einfach Herrlichkeit bringt. So ein, für einen selber und für andere. Ne. Und sie kommen zu dem Punkt so, dass sie sagen, ich kann den Tag jetzt, heute nicht mehr so weitermachen, so Laubhüttenfest vorbei und jetzt mache ich wie immer. So, das ganze Volk kommt zusammen und tut Buße. Ne? Das ist eine Art von Demütigung und von Leid, so diese Asche und dieses Sacktuch zu tragen. Ne? Seine Schönheit wegzunehmen, zu bekennen, ich bin nur Staub. So und das ganze Volk ist da wie ein Mensch so versammelt mit dem gleichen Herzen. Gott, ab jetzt soll sich alles ändern. Wir wollen nicht mehr Gott losdenken und leben, wir wollen gottesfürchtig sein, als Einheit in dir. Und das ist Wundervolles. So, dieses ganze Volk wird geistlich erweckt. Das ist eine riesen Erweckung, die hier gerade stattfindet. Und wir haben gesehen, das sind 100.000 Menschen. Das ist was Wundervolles. Und sie kommen, wir kennen ihre Sünden, auch die von ihren Vorfahren, und sie standen auf an ihrem Platz, und man las in dem Buch des Gesetzes des Herrn, ihres Gottes, während eines Viertels des Tages, und sie bekannten ihre Sünden und warfen sich nieder vor dem Herrn, ihrem Gott, während eines anderen Viertels des Tages. Ne? Das ist ein langer Gottesdienst, oder? Ne? Kannst du dir vorstellen, 6 Stunden lang eine Predigt zu hören? So ein, ne? Und danach sind sie da und preisen Gott 6 Stunden lang. So ein, muss ein toller Gottesdienst gewesen sein. Ja. Weißt du, dieses Volk wird nicht müde in Gott zu sein. Und das ist ein Herz, das ich liebe, wenn ich es habe. Wo du nicht mehr mit Worten umgehst, wie, ja, das ist Reichtum, was Gott gibt. Sondern wo du wirklich dich reich fühlst. Weil du, ohne nachzudenken, einfach dich reich siehst. Ne? Wo diese Fülle, die Gott uns geben möchte, dieses heilige Wasser und dieses heilige Brot, dieses geistige Wasser und geistige Brot, wo es einfach wirklich satt macht, wo man als Mensch da sitzt und Hunger und Durst verspürt im Inneren, was nicht physisch ist. Und wo du dann zu Gott natürlich nahst, weil du am Verhungern und Verdursten bist und er natürlich bereitwillig gibt und du empfängst und auf einmal, ne, wie schön ist es, wenn du richtig Knast hast, ne, und du dann endlich was zu essen hast. Ich weiß nicht, wie oft ich schon so eine trockene Kehle hatte und, ne, und du läufst da durch die Hitze noch so und du weißt, oh, der Wasserhahn kommt näher, aber es ist noch so weit weg, ne, und dann bist du endlich zu Hause und wartest gar nicht mehr aufs Glas, sondern trinkst einfach, ne, so ein, und du merkst richtig dieses so ein, ne, dieses oh, oder nachts, wenn du wach wirst und richtig Durst hast, ne, so dann zu trinken, das ist was Belebendes, ne, und so ist es auch im Geist. Gott nimmt das Bild nicht ohne Grund, ne. Wir Menschen, egal was wir glauben und wie trottelig wir sind, so ein, wir haben Hunger und wir haben Durst. Selbst wenn der gottloseste Mensch hat diesen inneren Hunger und diesen inneren Durst. Ne. Und die Ironie dabei ist, dass Gott ja bereitwillig gibt. Dass es eine unendliche Quelle ist, die sogar in uns ist schon. So, und dass dieses Brot, dieser geistliche Leib, der ist schon gebrochen und ist da. Wir können immer zum Tisch kommen und essen und satt werden. Die Wahrheit und ne? Und diese Wahrheit ist was Wundervolles und was Kostbares, ne? Weil wir haben solche Angst. Wir sind so unsichere Menschen. Wir können nicht nach noch hergucken, so, und das macht uns Angst. Ne? Wir sitzen hier und verstehen nicht, warum fühle ich mich gerade nicht satt und freudig. Wir erkennen es ja noch nicht mal. So, ne? Wir Menschen, wir sind hilflos, wie Schafe. Ne? Und wir könnten so sorglos und so satt sein, so, weil Gott sein Wille ist, dass wir sorglos sind und satt. Der Heilige Geist wohnt schon in uns. Den müssen wir nicht bestellen oder anrufen, wie ich es manchmal höre. Der ist da. Ne? Wir haben eine WG, wenn du es so willst. So, du brauchst nur ins Zimmer gehen und Hallo sagen. Jakobus, da gehen wir gerade Mittwoch durch. Ne? Und bei Jakobus ist was sehr Interessantes, ne, was mir immer wichtiger und immer klarer wird, so diese Tiefe da drin, ne? Wenn dir an Weisheit mangelt, dann geh zu Gott und der gibt dir, ohne Wenn und Aber. Aber du musst halt glauben, dass er dir gibt und nicht zweifeln an ihn. Ne? Und das ist halt diese Herzenseinstellung, so ein, die uns daran hindert, satt zu sein und zufrieden. Ja. Ist dieser mangelnde Glaube an diesen Schöpfer, dass er wirklich in allem vollkommen reicht. Und so sind bei manchen die Lieder, die sie schreiben oder leben, eher Klagelieder, so als Psalmen. Ja. Und es ist was Wundervolles, wenn man ankommt und wenn man diesen Gott wirklich lebendig nimmt. So. Wenn man zur Ruhe kommt und einfach sagt, ja, du bist der, der alles weiß und alles kann. So wie wir uns vorhin gesungen haben. So, und du bist der, der über alles Macht hat. Ja. Und dein kleines Leben, dein kleines Chaos kommt auf einmal zum Stillstand und zur Ruhe, so weil du einfach siehst, wie sicher du bist. Ja. Die Menschen haben Hunger. Und ich kann die nicht richten, die Christus nicht in sich haben. Ja. Mein Vater hat mir heute so ein paar Bilder geschickt, so, was die grünen Abgeordneten alles so gesagt haben. Ne? Und da liest halt echt eintönige Nachrichten so und hat Angst. Ne? Die Angst ist so groß, die Panik, so eigentlich wurde Deutschland schon missioniert von Moslems und ne, so lebt er. In so einer Illusion, so dass seine Frau schon vergewaltigt wurde und dass keine Arbeit mehr da wird und das Deutschland nicht mehr gibt und die Deutschen ausgerottet werden und, ne, und der lebt in so einer Panik, in so einer Angst, ne, und ich habe das heute gelesen und habe eine Weile gebraucht, zu wissen, okay, was soll ich jetzt darauf schreiben? Weil ich gucke in einer anderen Perspektive. Ne? Aber was mir auch klar wurde, wie dankbar ich sein kann, dass ich eine andere Perspektive haben darf. Die Menschen haben Angst. Und so kann ich auch niemanden richten, der denkt so, wenn ich meditiere, dann ist das Gott. So ein, was soll ich da richten? Ne? Ich meine, der Mensch, der seine Kraft nicht vom Schöpfer selber, von diesem lebendigen Gott kriegt, so, und der sucht sich natürlich, irgendwas satt zu werden, aber ihr kennt das. Ne, mit Snacks wirst du halt nicht satt. So ein, naja, kommt drauf an, wie viel Snacks du isst. So ein, ne? So ein, aber im Geistlichen klappt das halt nicht. Ne? Du bist nur kurzzeitig, ist dein Hunger gestillt, so ein, aber du weißt im Endeffekt, ich habe trotzdem noch Hunger. Ne? Das sind, und wir haben was Vollkommenes bekommen. Wir haben eine Präsenz bekommen, die treu ist, so ein, die fest ist, die sicher ist, die von sich aus redet, die von sich aus handelt. So ein, in der wir uns komplett hinlegen können und sagen können, regiere und mach. So ein, hey, das ist ein Geschenk. Ne, das haben die, die Christus in sich nicht haben, nicht. Die müssen suchen, die müssen fragen, so ein, die müssen versuchen, die müssen hoffen auf Glück und Zufall. So ein, ne, das brauchen wir nicht. Und dieses Volk kommt hier zurück, so von diesem Denken, das die Welt hat ohne einen Schöpfer, so ein, und ist jetzt wieder sicher und fest, auch im Leid. Ne, guckt auf den Schöpfer und erlebt diese Freiheit und diese Beständigkeit und Sicherheit. Ne? Ja, ich habe Hunger nach dir und ich habe Durst. Und Vers 4, Jeschua, Banai, Kadmiel, Sabania, Buni, Serebja, Bani und Kenani. Die traten auf das Podest der Leviten und sie schrien laut zu dem Herrn, ihrem Gott. Und die Leviten, Jeschua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebja, Hodia, Sebania und Petachja, die sprachen, steht auf und lobt den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, da muss ich an diesen Vers denken, der in Philipper steht, ne, den ich auch ständig sage, aber weil er halt so kraftvoll ist, so ein, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, ja, der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Sorgt euch um nichts. Und eure Gebete und euer Flehen. Und flehen tust du, wenn du es nicht hast, wenn du Angst hast, wenn du im Krieg, im Kampf sitzt, wenn du hilflos bist und dir alles zu viel ist, dann flehst du. Ne? So ein, aus einer Ungewissheit her, aber in Hoffnung. So ein, ne? Und wenn du bittest, hast du Noten, irgendwas und du möchtest, dass diese Not befriedigt wird. So ein, ne? Aber ne? So wie das Volk hier steht und die Priester im Geist geleitet sind, so ist es wahr. Ne? Weil sie gerade auf Gott sehen und erkannt haben, wer er wirklich ist. Ne? Ob du nur bittest oder flehst, lass es in Danksagung vor Gott kommen. So ein, und in Danksagung ist, da hast du es schon empfangen, obwohl du es vielleicht gar nicht hast. Aber du siehst diesen Reichtum. So ein, du kommst in dein Flehen, wo du nicht weißt, wie gerettet wird, aber du sagst schon mal Danke, soweit du weißt, du wirst gerettet. Das ist wichtig, dass wir unseren Gott erkennen, wie er ist. Und zu weinen, zu flehen, zu bitten, ist nichts Falsches, es gehört zu unserem Leben dazu. Auch Christus hat geweint, hat gebittet, hat gefleht. Also selbst wenn du so geistlich wärst wie Christus selber, ohne Sünde, kommst du nicht drum rum zu flehen mal oder zu bitten um irgendwas. Ne? So, aber das, was Christus gemacht hat, war halt sich sicher zu sein, dass er erhört wird. Zum Guten. Ne? Lobt euren Herrn. Über alle Danksagung und nee. Und man lobe den Herrn deiner Herrlichkeit, der über alle Danksagung und alles Lob erhaben ist. Über den Vers musste ich lange nachdenken. Gott, der ist über mein Dank und mein Lob erhaben. Ne? Er braucht mein Lob nicht. Der steht da drüber. Ob ich ihm nur danke oder nicht, tangiert Gott nicht. Das verändert ihn nicht oder sein Wirken. Ne? So ein, weißt du, wo ich dann zu dem Punkt komme, mir, so wie manche Christen das so gerne machen, was mir aber immer Unbehagen ist, eine Liste zu machen und zu sagen, dafür danke ich jetzt und vorsicht. Ne? Danke, ich trainiere mir an zu danken, ich stelle mir die Uhr und danke, so was auch immer es für Wege gibt, ne? So ein, darüber ist Gott erhaben. Es geht nicht darum, dass ich danke oder dass ich lobe zur richtigen Zeit, ne? Sondern das ist eine Herzenseinstellung, die für Gott Gewicht hat und Herrlichkeit ist und Reichtum. Wenn mein Herz wirklich dankbar ist, dann muss ich mich nicht darüber informieren oder mich daran erinnern oder mich dazu überwinden. Weißt du, wenn ich dankbar bin, bin ich dankbar. So, ne? Das ist wie mit dem, was ich auch noch nie verstanden habe, aber ich bin halt auch nicht christlich aufgewachsen, sondern heidnisch, so ein, vor jedem Essen zu danken. Egal ob Kuchen, Eis oder was auch immer. So, geht mir so auf den Kranz. Ne? So ein, hatten letztens erst viele Freunde da, die machen das halt. Für die gehört das halt dazu, ne? Und wir haben halt gesagt, so, naja, nö, macht man nicht. Also ich bin echt dankbar für mein Essen. So und freue mich da auch. Manchmal sagen wir Danke, so, ne? Aber so im Allgemeinen, ja, machen wir das jetzt nicht jedes Mal. Ne? So ein, und dann kommt natürlich gleich wieder diese christliche Sprüche und Überzeugung, so warum, ne, so im Indirekten so, ne, so ein schlechtes Gewissen machen, warum es denn doch, ne, und wir sind ja ein Zeugnis für andere und so, und die haben sich so verwundert, dass wir vom Essen danken, das, ne, wo ich mir halt denke, so, na, mach doch, ne, so ein, ist doch schön für dich, so, bei mir wäre es halt eher ein Gesetz, so, also, ne, so wie früh morgens aufstehen, das erste, was ich tue, beten und Bibel lesen. Das ist für mich ein Gesetz, was mich erdrückt. Ne? Vielleicht werde ich mal so reifen, das passiert, gut. So, manchmal werde ich nachts um 2 wach und bete bis früh morgens, gut. Manchmal nicht. Auch gut. So, ne, manchmal lese ich nur, wenn ich auf dem Klo sitze, die Klobibel. So, ne, und ansonsten komme ich einfach nicht dazu. Und so, ne, fühle mich auch nicht geistlicher, wenn ich früh morgens aufwache mit solchen Tränensäcken und mich überwinde, so zu beten, so, und Bibel zu lesen, so irgendwie mit offenen Augen irgendwie, ne? Und dann sitze ich da und rattere meine Gebete ab, die ich immer abrattere, und danach bin ich noch müder, weil das mir absolut gar nicht gebracht hat. So, ne, so ein. Und für die, die das so halten, ist das doch wunderbar. Ne? Also Timo oder mein Schwiegervater oder sonst was, die stehen früh auf, bumm, und reden. Ne? Die gehen dann durch einen harten Tag, legen sich abends ins Bett, mit offenen Augen reden, machen zu, so wachen wieder auf, ja, und weiter geht's. Ne? So bin ich nicht. Ne? Ich bin dieser Morgenzombie. Ist in Ordnung. So ein, ne, diese christlichen Regeln sind was Schönes, weil sie uns nicht vergessen lassen sollen, worum es geht. Ne? Es gibt bestimmte Grenzen und Ordnungen, die sind wichtig, so, ne, aber das ist eben der Punkt, du musst deine finden. Dass du als Individuum funktionierst mit Gott. Ne? So, und wenn das Spaziergänge sind, wunderbar. Wenn das Lobpreislieder sind, schön. So, wenn das intensives Bibelstudium ist, gut. So, ne, wenn es die Gemeinschaft mit anderen Christen ist, wundervoll. So, weißt du, das Herz ist das Einzige, worum es geht. Das lehrt uns die Bibel immer und immer wieder. Im Alten und noch mehr im Neuen Testament. Ne? Gott ist an unsere Einstellung interessiert. Ne? Und von daher, Gott liebt es, wenn ein Mensch nach ihm fragt. Gott liebt es, wenn ein Mensch nach ihm sucht als Person. Gott liebt es, wenn ein Mensch kommt und ihm sein Leben gibt und vertraut, dass er das zum Guten führt, alles. Gott liebt es, wenn ein Mensch glücklich ist und sich einfach freut. So, wenn ein Mensch dankbar ist und einfach Danke sagt, so, was Gott hasst, ist dieses Warme, so dieses Einstudierte, wo du nur noch da sitzt als toter Körper. Von außen irgendwie dein Werk tust, so, aber innen drin da überhaupt nichts ist, so, was vor Gott kommt. Und wir werden das heute vielleicht noch sehen, aber ich rede so viel wahrscheinlich nicht, so, ne, danach kommt ja, ein neuer Psalm, wenn du so willst, ein Gebet, dass das Volk betet, so, und Und im Endeffekt geht es nur darum, so ein, dass Gott der gleiche ist, wie er immer war, nur der Mensch mit seinen Einstellungen war schwankend. Und das, was diese Sünde war, warum Gott immer wieder eingreifen musste und dem Feind zulassen musste, dass er über Israel siegt, so ein, oder sogar alles zerstört, so ein, dass der einzige Grund war, weil ihr Herz nicht mehr bei ihm war. Nur noch ihre Tradition. Wenn es was gibt, worauf du achten solltest, dann achte auf dein Herz und nicht auf die Traditionen, die dir so wichtig und kostbar sind und dir helfen. Du bist der Herr, du allein. Du hast den Himmel gemacht, alle Himmel, Himmel. Was? Nee, du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel, samt ihrem ganzen Heer. Die Erde und alles, was auf ihr ist. Die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben und das Heer des Himmels, das betet dich an. Dieser Psalm beginnt, dieses Gebet. Und du kannst sehen, wie Gott die Gedanken gibt so, und wie er anfängt zu predigen in dem Gebet, was die Menschen gerade tun. Und das allererste, worauf sie gucken, Sohn, ist, du bist der Schöpfer. Du bist der eine, aus dem alles ist und ohne dem nichts wäre. Du bist der Herr über den Herrn. Du stehst über jeden Himmel, über jede Macht, über jede Kraft. Sohn, du bist eine Person, die wirklich da ist. Und die Schöpfung, die betet dich an, außer der Mensch. Du, Herr, Jahwe, bist der Gott, der Abraham erwählt und aus Ur in Chaldäa herausgeführt und mit dem Namen Abraham benannt hat. Und du hast sein Herz treu vor dir befunden und den Bund mit ihm geschlossen, das Land der Kanaaniter, der Hethiter, der Amoriter, der Peresiter, der Jebusiter und Girgasiter seinen Namen zu geben. Und du hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Und Gott schwenkt den Blick von sich auf diesen großen Schöpfer, der über alles guckt und wacht, so ein, darauf, so ein, dass Gott aber auch diese einzelne Person sieht und sich einmischt. So ein, der erwählt diesen einzelnen individuellen Menschen, dich und mich, erwählt und herausführt aus der Gefangenschaft, aus der Gottlosigkeit, der benennt. Und auch wir haben einen neuen Namen bekommen, den wir dann später erfahren, ne, der dich bei deinem Namen nennt, so ein, und nicht ein Gott, der so groß ist, so dass er so fremd ist, so dass sich jeder da einfügt. Er kennt mich persönlich. Ne, und der unser Herz befindet, ob es treu ist oder untreu. Ja, Gott, du hast dein Wort gehalten. Du bist gerecht. Du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schein am Schilfmeer erhört und du hast Zeichen und Wunder getan am Pharao und an all seinen Knechten und an allem Volk seines Landes, denn du wusstest wohl, dass sie Übermut mit ihnen getrieben hatten. Und du hast dir einen Namen gemacht, wie es am heutigen Tag offenbar ist. Ja, du hast das Meer vor ihnen zerteilt und sie gingen mitten durchs Meer auf den Trockenen, aber ihre Verfolger, die hast du in die Tiefe geschleudert, wie ein Stein ins mächtige Wasser. Und sie erinnern sich so, dass Gott aus der Gefangenschaft, aus der Welt gerettet hat. Und diese ganze Mose, diese ganzen Gesetze, diese ganzen Geschichten, die sind gerade so lebendig für das Volk, ne? So frisch und so stärkend. So wie es bei uns ist, wenn wir Zeit in seinem Wort verbringen mit ernstem Herzen und ihn wirklich suchen, so und wir lesen und auf einmal ist dieses Wort lebendig. Weißt du, Gott, dir ist alles möglich. Du hast einfach diese riesen Weltnation da, hast du einfach zermatscht und gezeigt, so, ich bin Gott. Ne? Aber nicht nur, dass du errettest, sondern jetzt kommt der Blick auf du hörst dann nicht auf, einfach nur mit der Rettung wie Superman. Der kommt, rettet, und der Mensch macht sein Ding weiter. Superman macht sein Ding weiter. Gott ist anders. Ne? So, wenn du kommst und wenn du rausführst und wenn du von Ketten löst, so, dann machst du weiter mit uns. Du hast einen Plan, so ein, ne? Und das ist Wundervolles, so ein, was dir keine Religion so gibt. Das kann dir nur der Schöpfer persönlich geben, so ein, dass er sich einmischt in dein Leben und einfach dich vorbereitet, verändert und dich führt. Ne? Du hast sie geleitet bei Tag mit einer Wolkensäule und bei Nacht mit einer Feuersäule, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollen. Du bist auf den Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihm vom Himmel her geredet und ihnen richtige Ordnungen und wahrhaftige Gesetze gegeben, gute Satzungen und gute Gebote. Deinen heiligen Sabbat hast du ihnen verkündigt und ihnen Gebote, Satzungen und ein Gesetz geboten durch den Knecht Mose. Ja, Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, als sie hungerten, und Wasser aus dem Felsen hast du für sie hervorgebracht, als sie dürsteten. Ja, und du hast ihnen befohlen, hineinzugehen und das Land einzunehmen, über das du deine Hand zum Schwur erhoben hattest, es ihnen zu geben. Das war das erste Mal, dass Gott sagt, okay, nimm das Land ein. Und die kommen und kennen Gott nicht, haben keinen großen Gott vor Augen, sondern nur das menschlich Mögliche, so, und kommen ängstlich zurück und sagen, das kann man nicht, das ist ein Riesen. So. Und dann müssen sie weiterlatschen, nach einem Jahr, 40 Jahre lang. Bis die nächste Generation wieder geprüft wird und Gott zu ihnen sagt durch Josua, okay, nehmt das Land jetzt ein, es gehört immer noch euch. Die gleichen Riesen sind da, so, aber Gott hat sich bewiesen und die Menschen sehen im Herzen, das ist Gott, Jahwe, der lebendige Gott, so, der ist größer als jeder Riese. Ne? Ja, aber sie und unsere Väter wurden übermutig und sie wurden halsstarrig, so dass sie deine Gebote nicht folgten. Und sie weigerten sich zu hören und ja, gedachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hattest, sondern sie wurden halsstarrig und gaben sich selbst ein Oberhaupt, um in ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren. Aber du, ja, du bist ein Gott der Vergebung, gnädig, barmherzig, langmütig, ja, und von großer Güte, und du hast sie nicht verlassen. Ja, selbst als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, und große Lästerungen verübten, ja, hast du sie nach deiner großen Barmherzigkeit doch nicht verlassen in der Wüste. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen am Tag, um sie auf den Weg zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, den sie ziehen sollten. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen. Und dein Manna, das nahmst du nicht von ihrem Mund. Und als sie Durst litten, da gabst du ihnen Wasser. Du versorgtest sie 40 Jahre lang in der Wüste, dass ihnen nichts mangelte, ihre Kleider zerfielen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. So ein, und der Blick kommt weiter und sagt, ja, du führst nicht nur und leitest und hast einen Plan, so ein, sondern du versorgst doch mit allem, was wir brauchen. So ein, ne, du bist einfach da und du weißt genau, was der Mensch gerade braucht. Und für diese Not kommst du einfach rein, weil du der bist, der du bist. Du bist treu geblieben. Du gabst ihnen Königreiche, Völker, teiltest ihnen das ganze Gebiet aus, dass sie das Land Sions einnahmen, das Land des Königs von Hesbon und das Land Ogs, des Königs von Baschan. Ja, du machtest ihre Kinder zahlreich wie die Sterne am Himmel und brachtest sie in das Land, von dem du ihren Vätern verheißen hast, dass sie hineinziehen und es einnehmen würden. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein. Und du demütigst vor ihnen die Einwohner des Landes, die Kanaaniter, und du gabst sie in ihre Hand, ebenso ihre Könige, ihre Völker im Land, dass sie mit ihnen nach Belieben handelten. Und sie eroberten feste Städte, ein fettes Land, nahmen Häuser in Besitz, mit allerlei gut gefüllt, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölbäume und Obstbäume in Menge. Und sie aßen und sie wurden satt und fett und ließen sich es wohl sein in deiner großen Güte. Ne? Das ist nicht nur so, dass Gott denen das Land gibt und die fangen an zu bauen, so wie ich gerade hier mit dem Haus. Die kommen da rein und alles ist fertig. Ne? So ein, die müssen nicht arbeiten, die kommen einfach rein so in einen, und Gott hat vorbereitet. Setzen sich hin und genießen ihr Leben und werden fett. In der Wüste waren sie nicht fett. Ne? Da waren sie jeden Tag am Laufen. Das war eine harte Arbeit. Manna zu sammeln war auch Arbeit. Und Wachteln zu jagen erst recht. Ne? die waren immer in Bewegung, und jetzt sind sie so eine Sesselpupse geworden, ne? Haben auf einmal Häuschen und Garten und Beruf und Familie und was auch immer und werden fett, ne? Und Gott richtet das nicht, sondern er freut sich. Jetzt geht's seinem Volk gut. Jetzt sind sie ein Volk. Jetzt haben sie ein Leben. Jetzt dürfen sie Familie sein und an ihrem Namen bauen. Gott segnet sie in allem Maß, und man müsste meinen, der Mensch müsste dann da sitzen und einfach Gott preisen und dankbar sein, ne? Aber wir wissen, wie der Mensch ist. Ist er nicht, ne? Aber sie wurden widerspenstig und sie lehnten sich auf gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken und erschlugen deine Propheten, die gegen sie Zeugnis ablegten, um sie zurückzuführen. Ja, aber sie verübten große Lästerung. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie bedrängten. Doch zur Zeit ihrer Drangsal, da schrien sie wieder zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel her und gabst ihnen nach deiner großen Barmherzigkeit Retter, die sie aus der Hand ihrer Feinde erretteten. Ist eine Illusion, wenn du glaubst als Mensch, wenn du keine Sorgen hast, wenn du für alles gesorgt hast, wenn du dich nicht um Geld mehr sorgen musst, wenn du dein Häuschen hast, deine Familie, deine Arbeit, deinen Sinn im Leben gefunden hast, dass du glücklich bist und zufrieden. Das ist eine Illusion. Wir können nicht zufrieden und glücklich sein, weil wir eine Lust und eine Begierde in uns haben, die schreit. Und selbst wenn du alles Geld der Welt hättest, du würdest es trotzdem vermehren wollen. Und hättest Angst, dass du es verlieren könntest. Selbst wenn deine Scheune voll wäre, würdest du dir halt eine größere bauen. Anstatt auf den Gedanken zu kommen, es dann abzugeben an all die anderen, die keine Scheune haben oder zu wenig. Wir Menschen sind einfach so. Und wenn du dir so ein Gutmensch bist, so ein Schönmensch, der sich einredet, das bin ich nicht, dann hoffe ich, dass Gott dir das niemals zeigt. Oder vielleicht wäre es besser, dass Gott dir das zeigt. Wir sind nicht zufrieden. Weil wir immer noch, obwohl wir befreit sind von dieser Sünde, immer noch in der Welt sind und diesen Sündhaften noch verharren müssen, von dem wir befreit werden, wenn Christus kommt oder uns holt. Also konzentrier dich nicht, leg dein Fixum nicht darauf, wie es die Welt macht, so ein satt zu sein und fett zu werden und Sicherheit zu haben in all dem. Das ist nicht sicher. Weil du wirst Angst haben und die wird dich begleiten. Ja, gleich könnte es weg sein. So wie bei hier. Bumm. Ne? Und du wirst sehen, die, die dem falschen Reichtum nachjagen, die die falsche Sicherheit ihren Blick drauf legen, die sind nie zufrieden. Ne? Weißt du, Gott sorgt für uns und er sagt, er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Und das ist eine Sache, die will ich lernen. Da rede ich viel drüber, aber leben kann ich das in dem Maße nicht, wie ich darüber rede. Ne? Das ist eine Sache, an die ich mich ständig erinnern muss, an die ich ständig erinnert werde, zufrieden zu sein, dass das okay ist. Ne? Sie verlassen Gott in ihrer Freude, in ihrem Segen. Ja, ihr Herzen werden träge, widerspenstig, lehnen sich auf, verwerfen das, was von Gott kommt. Ne? Und Gott, der Schöpfer, der über allen steht, ich meine, er schickt Propheten, sondert Menschen aus, die seinen Willen laut machen für die Menschen dort, und um sie zurückzuführen zu ihm wieder. Ne, weil je reicher sie werden in der Welt, desto ärmer werden sie in Gottes Augen. Ne, und er sagt, ihr müsst zurückkommen, euch geht's nicht gut, euch geht's immer schlechter im Inneren. Und Gott in seinem Herzen, mit seinem Blick, sieht nur den Menschen an in seinem selbst erschaffenen Leid und in seiner Not, und sein Herz spricht, ich will ihn da wieder rausführen und vergibt wieder und wendet wieder alles zum Guten. Ne? Aber sobald sie Ruhe hatten, Vers 28, da taten sie wiederum Böses vor dir. Ne? Und sie hatten wieder Ruhe und alles war wieder super. Ne? Und ihr Herz weicht wieder ab von Gott, ihre Gedanken weichen weg von Gott, und sie suchen wieder Schutz und Unterhaltung in allem Möglichen, und Gott ist wieder weg. Ne? Und es ist ein Hin und Her, was hier kommt, so ein, ne? Also lass uns noch den Rest lesen jetzt, damit ich hier verwirrt. Da hast du sie der Hand ihrer Feinde überlassen. Die herrschten über sie. Wenn sie dann wieder zu dir schrien, da erhörtest du sie vom Himmel her und hast sie oftmals errettet nach deiner großen Barmherzigkeit. Und du ließt ihnen bezeugen, dass sie zu deinem Gesetz zurückkehren sollten. Aber sie waren übermütig und sie folgten deinen Geboten nicht, sondern sie sündigten gegen deine Rechte, durch die der Mensch, wenn er sie befolgt, leben wird. Und sie entzogen dir widerspenstig ihre Schulter. Sie waren halsstarrig und folgten nicht. Du aber, du hattest viele Jahre lang Geduld mit ihnen und hast gegen sie Zeugnis ablegen lassen, durch deinen Geist, durch deine Propheten. Aber sie wollten nicht hören. Darum hast du sie in die Hand der Völker, der Länder gegeben. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit, ja, da hast du sie nicht völlig vertilgt und sie nicht verlassen, denn du bist ein gnädiger und du bist ein barmherziger Gott. Nun, unser Gott, du großer Gott, ja mächtig, furchtgebietend, der du den Bund und ja auch die Gnade bewahrst, achte nicht gering all das Elend, das uns getroffen hat. Unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester, unsere Propheten, unsere Väter, das ganze Volk, seit der Zeit der König von Assyrien bis zum heutigen Tag. Du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen. Wir aber, wir sind gottlos gewesen. Und unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester und unsere Väter, die haben nicht nach dem Gesetz gehandelt und haben nicht geachtet auf deine Gebote und auf deine Zeugnisse, die du ihnen hast bezeugen lassen. Sie haben dir nicht gedient in ihrem Königreich, trotz deiner großen Wohltat, die du ihnen erwiesen hast, und trotz des weiten und des fetten Landes, das du ihnen gegeben hast. Und sie haben sich von ihren bösen Taten nicht abgekehrt. Siehe, wir sind heute Knechte, ja, in dem Land, das du unseren Vätern gegeben hast, damit sie seine Früchte und Güter genießen sollen. Siehe, in dem sind wir nun Knechte, Sklaven. Und sein Ertrag mehrt sich für die Könige, die du über uns gesetzt hast, um unserer Sünde willen. Und sie herrschen über unser Leiber und über unser Vieh nach ihrem Wohlgefallen. Und wir sind in großer Bedrängnis. Sie kommen und sie sehen diese Not, die sie eigentlich selber haben und für die sie mitverantwortlich sind. Da ist wieder dieser geistliche Blick, der zur Umkehr, zur Bekehrung, zur Buße sich wendet. Und sie nennen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen so, von denen sie sich entfernt haben. Einmal, dass sie gottlos waren. Und verstehe das nicht falsch. In meinen Augen, gottlos heißt nicht, dass du frommlos bist. Ich kenne viele fromme Menschen und ich war selber in bestimmten Sachen fromm, wo ich gottlos war und wo sie gottlos sind. Ne? Dieses äußerliche Schön und attraktiv sein, christlich sein oder was auch immer, so, das kann auch einfach nur eine Fassade sein, ne? Die dir Sicherheit und das Gefühl von Gottesfurcht schenkt. Ne? So, und ich habe oft gottlos gedacht und entschieden und gehandelt. Obwohl es fromm war, was ich getan habe. Also, gottlos zu sein bedeutet, dass du ohne Gott deinen Schritt tust im Leben. Da bist nur du. Vielleicht noch dein Freund, dein Mann, deine Arbeit, deine Hobbys. Aber da bist halt du und du läufst. So, aber jemand, der gottesfürchtig ist, der ist nie allein, nie nur ich. So, da ist Gott mit dabei, ganz lebendig und echt. So, und deswegen sind doch die gottesfürchtigen Menschen die, wenn Sorgen und Not kommen, ruhig bleiben. Die alles Zorn und Bitterkeit abgeben können, so, und dafür Frieden empfangen. So, das sind die Segen spenden, Friedensstifter sind. So, und das sind die immer Worte der Weisheit haben, wenn du sie fragst. So, Ein gottesfürchtiger Mensch ist jemand, bei dem man sich selber sicher fühlt, obwohl man auch nur Mensch ist. Ne? So ein, wo man gern ist und sich gern anlehnt. So ein jemand, wo man weiß, dass man guten Rat kriegt. Wo jemand mitkämpft, mitleidet, mitweint, sich mitfreut. So ein, weißt du, wenn du jemand sein möchtest, so ein, der wohltuend ist für Menschen, sei ein gottesfürchtiger Mensch. Du bist doch wohltuend für deine Kinder und für deine Ehe und für alles andere. Wenn du gottlos bist, dann kannst du ein charismatischer, interessanter Mensch sein, so ein, aber du wirst halt, man wird sehen, dass das nur aus dir herauskommt. Und jeder Mensch enttäuscht irgendwann. Das ist so. Keiner von uns ist so perfekt und vollkommen, dass er jedem gefällt. Kann man auch nicht. Gott gefällt auch niemanden, nicht jeden, so wie er ist. Ne? So ein, obwohl er perfekt ist. So ein, Gottesfurcht ist, dass dein Gott lebt. Ohne dass du dich darauf einstellst, das beliehst, dich das hörst, dich erinnerst, so ein, Gott ist einfach da und dann bist du gottesfürchtig. Und in Petrus und Johannes kannst du lesen, so ein, dass auch der errettete Mensch gottlos lebt, leben kann, gottlos denkt und handelt. So ein, ne? Also wir sind wechselständige Wesen, wir können nicht beständig sein in unserer Treue. So ein, aber was du hier immer wieder siehst und gesehen hast in dem Gebet, aber Gott war ständig treu. Er ist und bleibt und war barmherzig, gütig. So ein, sein Wesen ändert sich nicht. Er ist sich selber treu. Ne? Und dass er mit uns Menschen so klarkommt, so ein, das zeigt, wie viel Geduld er hat und wie barmherzig er wirklich ist. Ne? Der Mensch ist immer unzufrieden, so ein, und Gott weiß das. Und für mich ist das ein Riesenvorbild, in was ich wachsen möchte, mehr und mehr. Und beständig zu bleiben, so ein, egal was mein Umfeld macht. Ne? Und dieses gottlose Leben hat Konsequenzen. Sie sind wieder Knechte geworden. Gott hat sie rausgeholt zur Freiheit, hat ihnen fertiges Land gegeben, da waren sie selber Chef. Und sie haben es abgegeben, weil sie dem nicht geglaubt haben. Haben gesagt, wir können auch mehr haben. So ein, mehr als alles. Macht doch keinen Sinn. So ein, und das ist eine Sache, die ich auch lerne und zu der ich stehe. So ein, meine gottlosen Zeiten, meine gottlosen Gedanken und Taten führen mich in eine gewisse Gefangenschaft. Und das kann entweder sein, dass ich unzufrieden bin die ganze Zeit und keine Kraft und Energie habe, keine Freude und keinen Bock auf Menschen oder sonst was. So ein, diese Konsequenzen sind unterschiedlich, aber sie sind da und sie kommen. Ne? Und Gott wartet nur, wie damals schon bei den Israeliten, so wartet er auch bei uns, dass wir schreien zu ihm, dass wir umkehren und wieder unser Herz auf ihn richten. So ein, der wird wieder segnen. Ne? Aber vielleicht wird er nicht uns befreien aus jeder Konsequenz. Ne? So ein, im Endeffekt, die Erkenntnis von dem ganzen Gebet, was die Menschen hatten in der Woche, wo sie Input bekommen haben jeden Tag, über Bibel, über das Gesetz, über die Satzung, über die Zeugnisse, die Gott selber gegeben hat. So ein, im Endeffekt kam ein Gesamtgedanke raus, den ich zumindest sehe, für mich so, ne? Das ist, Gott ist damals, heute und auch zukünftig immer gleich treu. Da kann niemand und nichts was dran ändern. Nur der Mensch ist unbeständig in seiner Treue. Und das ist schade, so ein, wenn ich, und da bin ich echt traurig. Und ich habe in letzter Zeit so viele Menschen kennengelernt, so die zwar eine Form von Religiosität haben, aber ihr Herz nicht treu ist zum Schöpfer selber, so wie er ist. In Jesaja steht, dass er darüber weint. Das lässt ihn nicht kalt, dass ein Mensch nicht ihn so nimmt, wie er ist. Und egal, welche Form von Religion du gehst, da gehört auch der Atheismus dazu oder der Glaube hier an, wie nennt man das, unter der Leiter gehen, Hufeisen, Aberglaube. Ne? So ein, Ist total egal. So, oder Mischreligion, ne, wo einfach alles ist von Gott und alles ist okay, ne? So ein, das macht Gott traurig, denn ihm geht es darum, die Menschen zurückzuführen zu diesem Punkt, wo der Mensch endlich sicher ist und ruhig und zufrieden. Von daher betet für die, die durcheinander sind oder für die, die vielleicht sagen, sind Christen, aber beten ihren Gott an. Der vielleicht auch Jesus mit drinne hat und so weiter, aber nicht der Schöpfer selber ist. So wie das Volk hier zum Beispiel gerade aus Ägypten raus ist, Moses auf dem Berg, 40 Tage lang der Arme, so, ne, muss da hungern und nee, das macht Gott, aber ne, kommt dann wieder runtergelaschen mit seinen Flipflops vom Berg, so, ne, und die sitzen da und sagen, das hat schon zu lange gedauert, so. Und dann dachten dann, der Gott Mose da ist tot, so, ne. Haben wir einen anderen Gott, der hat uns aus Ägypten geführt, das Kalb. So, hey, so doof sind wir. Die Kälber, die wir bauen, so, die müssen nicht physisch sein. Ne? Das sind einfach Sachen, wo du diese Person, die da wirklich ist, einfach verdrängst und daraus irgendwas machst. Und ich bete dafür, dass die Menschen zurückkommen, zu diesem einen, der sich niemals ändert. Und ich habe noch eine Sache, die würde ich euch vorlesen. Letzte Woche ist eine Familie, die ich persönlich jetzt nicht kenne, aber die haben eine 2,5-jährige Tochter und die hat auf dem Gemeindegelände gespielt. An einem Eisentor und dieses so ein Schiebetor mit einem anderen Kind und das ist umgekracht und auf den Kopf gefallen. Und kam dann in die Notaufnahme und die Eltern haben halt in allen möglichen Kreisen halt geschrieben, so ein Obet betet für uns und so weiter und für die Kleine. Und der Vater hat dann irgendwann geschrieben, so betet auch für meinen Glauben, weil ich weiß, Gott ist dazu fähig. Wunder zu tun, so, aber mir fällt es gerade so schwer, wir sind so in Leid und auch im Hadern mit Gott und, ne, und das kann ich alles nachvollziehen, so, weil schlimmst für mich wäre, wenn mein Kind was passiert, ne, und die hat dann halt gesagt, es gibt keine Möglichkeit, das Gehirn ist zu beschädigt. Und so war sie im Koma und dann hatte ich halt dann irgendwann jetzt die E-Mail von ihm bekommen, das Kind, also seine Tochter ist gestorben, die ist bei Jesus. Gott hat sie nicht wundersam gerettet und so weiter. Aber ich habe das, was er an alle geschrieben hat, hat mich so bewegt, weil das ist für mich das lebendige Wort. Es gibt die Bibel. Paulus sagt, es ist ein totes Wort. Das wird nur lebendig durch den Heiligen Geist. Aber ich glaube auch, wir sind ein Teil der Bibel. Und das, was wir im Geist sagen, kommt von Gott. Ne? Ist ein lebendiges Wort, so was aus Gott hervorkommt, aus seiner Wahrheit. Ne? Und es ist krass zu sehen, das wollte ich halt vorlesen, weil ich dachte nur so, wow, also liebe Familie und Freunde und Glaubensgeschwister, gestern, 18. Juli um 12 Uhr, ist unsere kleine Marie zu unserem Gott in den Himmel vorausgegangen. Ein guter Freund sagte uns, dass das höchste Bestreben eines Menschen nicht sein sollte, zu leben, sondern bei Gott zu sein. Wir glauben fest daran, dass unsere kleine Marie nun auf goldenen Straßen tanzen darf. Dort, wo es keine Dunkelheit mehr gibt, kein Schmerz und kein Leid, keine Neurodermitis. Ja, sie darf sich an der Herrlichkeit Gottes erfreuen, an der Liebe Jesu, welche die ganze Stadt erleuchtet. Ja, wir haben tagelang Stunde um Stunde gefleht, waren verzweifelt, hilflos, wütend. Aber Gott hat in den letzten Tagen, an denen Marie noch im Krankenhaus war, gearbeitet. In einer Art und Weise, wie wir es selber kaum für möglich gehalten haben. Nach meinem Gebetsaufruf am Montag, da haben Hunderte, wenn nicht sogar Tausende für uns und Marie gebetet. Und ja, wir haben für ein Wunder gebetet, welches wir aber in einer anderen Weise bekommen haben. Ein Wunder, welches viel größer ist als das, was wir erhofften. Marie hat bei so vielen Menschen das Herz fürs Evangelium geöffnet und so viele Christen im Gebet zusammenrücken lassen, dass wir davon absolut überwältigt sind. Viele Menschen werden und wurden dadurch im Glauben gestärkt. Das ist das wahre Wunder. Er, der alles regiert, dem alles Leben unterstellt ist, hat in seiner unendlichen Weisheit diese Entscheidung getroffen. Sein Wille geschehe. Wir haben Marie dankbar aus seiner Hand genommen und geben sie ihm nach 2 Jahren und 7 Monaten dankbar wieder zurück. Wir haben kein Recht, nach dem Warum zu fragen oder sein Handeln in Frage zu stellen, aber er weiß, was er tut. Ja, Trost gab uns am Ende das Buch Hiob. Gottes Antwort auf Hiobs Frage. Wir sind aufgefordert, unbegrenzt zu vertrauen. Das haben wir getan und sind nicht enttäuscht worden. Wir haben um Kraft gebetet und haben Schwierigkeiten bekommen, um uns stark zu machen. Wir baten um Geduld und Gott stellte uns in eine Situation, in der wir warten mussten. Wir baten um Weisheit und er gab uns Probleme, die wir lösen mussten. Wir baten um ein Wunder bei Marie und wir mussten sie loslassen und bedingungslos vertrauen. Ja, wir bekommen nichts, was wir wollen, aber alles, was wir brauchen. Wir wollen euch ermutigen, nur auf das Heute zu schauen und die Lasten der Vergangenheit und der Zukunft nicht auf eure Schultern zu laden. Sie zwingen uns sonst in die Knie. Er weiß, was unsere Schultern tragen können und wir sind gewiss, dass alles zum Besten dient. Also lasst uns bessere Verwalter werden von dem, was uns Gott anvertraut hat. Jeder Tag kann der letzte sein. Also lasst uns unsere Kinder und unsere Ehepartner auch so lieben. Kostet jede Minute aus. Sagt euch jederzeit, wie sehr ihr einander liebt. Lasst uns bessere Anbeter werden. Betet Gott von ganzem Herzen und mit eurem ganzen Leben an. Singt ihm Lieder zur Ehre. Es hat uns diese Woche so gut getan, Lieder bei Marie zu singen. Und auch da, wo keine Hoffnung mehr für sie da war. Alles andere wird in einer Situation wie unserer bedeutungslos. Ja, wir sind gut auf diese Zeit vorbereitet worden. Kleine Puzzleteile in den letzten Wochen und Monaten haben alleine keinen Sinn ergeben, aber jetzt, ja, ergeben sie ein Gesamtbild. Jesus ist unser Fels in der Brandung, auf dem wir sicher stehen. Und seine Liebe, die ist grenzenlos. Wir können Marie daher mit einem weinenden, aber auch vor allem mit einem lachenden Auge in seine Arme vorausgehen lassen. Also danke, dass ihr für uns da wart und seid. Maries Tod hat bei vielen Menschen eine kleine Flamme für Jesus entfacht. Also betet weiter dafür, dass daraus ein großes, leidenschaftliches Feuer wird. Über den Zeitpunkt der Beerdigung, da werden wir euch nächste Woche, sobald wir müssen, informieren. Teilt diese Nachricht und so weiter. Lasst diese Nachricht bitte auch um die Welt gehen. Jeder soll wissen, was Maries Tod bewirkt hat und wirken wird. Was ich so krass finde. Weil aus meinem Verstand raus, ich glaube nicht, dass irgendwelche Eltern so sein können. Aber es sind halt Menschen, die nicht gottlos sind, sondern gottesfürchtig. Menschen, die in ihrer Not und in ihrer Angst so diesen einen Schöpfer gesucht haben. Und sie wurden nicht verlassen, er war auch treu da. Und vielleicht wurde ihre Tochter ihnen nicht geschenkt, damit sie sie weiter begleiten, erziehen können und lieben können, aber sie wissen, dass Jesus da ist und bei ihr ist. Weißt du, wir sind das lebendige Wort, weil Christus in uns wohnt. Aber das, was Gott fordert und er fordert, dass wir ihn so nehmen, wie er ist. Als den, der er ist. Und er hat uns gesagt, wie er ist. Und er sagt es uns jeden Tag. Ich danke dir, dass du nah bist und dass du dich zeigst und dass du uns immer wieder, wer weiß, wie oft am Tag zurückführst zu dir. Und ja, du bist Gott, der gütig ist und gnädig und barmherzig. Ich danke dir für meinen Bruder und meine Schwester, dass sie so getröstet wurden von dir und getröstet werden. Ich weiß aber auch, dass sie trotzdem gerade weinen und zu kämpfen haben. Der Zorn immer wieder kommt. Aber dass sie trotzdem dabei Danke sagen und dich erkennen, das ist ein Geschenk. Und ich danke dir, dass du auch heute noch Zeugnisse gibst, die für deine Güte beweisen und die uns zeigen, so dass alles zum Guten dient. Und ich bitte dich für uns, dass du uns hilfst, so dass wir dich kennenlernen. Und dass wir festhalten und nicht loslassen. Ich danke, dass du da bist. Und dass du uns auch sagst, so dass du einen Reichtum gibst, der anders reich macht. Ja, niemand kann den rauben, außer ich wär's auf der Straße. Ja. Amen.